Ja, guten Morgen, liebe Geschwister hier in Extertal. Wir waren ja schon als Familie öfters hier gewesen über die Jahre, um meinen Bruder zu besuchen, meine Schwägerin, die Familie zu besuchen, die Labs zu besuchen. Da hat sich ja doch in den letzten Jahren eine gute Gemeinschaft entwickelt. Und ja, und irgendwann kam halt die Judith um die Ecke und hat gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, hier auch mal die Predigt zu halten. Und ja, bei der Schwägerin sagt man eben ja, nicht wahr? Ja, genau. Welches Thema wollen wir uns heute Morgen zusammen anschauen? Hoffnung in hoffnungsloser Zeit. Ich glaube, das ist etwas, was uns alle irgendwie bewegt, uns alle irgendwie betrifft. Hoffnung. Wir wollen doch alle irgendwie Hoffnung haben. Worte wie Zuversicht, wie Hoffnung, Zukunftsperspektive, innere Freiheit, Selbstbestimmung, Selbstsicherheit, Selbstständigkeit, Kontinuität, Stabilität. Das sind alles Worte, die doch irgendwie ein hohes Gut sind. Sie haben ein hohes Gewicht in unserem Leben. Das sind alles Worte oder Gemütszustände, denen wir Deutschen gerade traditionell verzweifelt hinterherlaufen. Das hat alles sehr viel mit Emotionen zu tun. Mit Emotionen. Und unsere Emotionen, die stehen ja oftmals gar nicht im direkten Zusammenhang mit unserem realen Leben. Unsere Lebenswirklichkeit und unsere Emotionen sind oft zwei Paar Stiefel. Es gibt leider keinen Abgleich zwischen unseren Gefühlen und der Realität. Nämlich sonst wird's uns besser gehen. Wir bewerten meistens das als sehr hoch, was sich gerade in unserem Leben verändert. Also wir nehmen das als wichtig oder sogar existenziell wahr, was gerade in unserem Leben anders wird. Veränderungen werden oft als Bedrohungen wahrgenommen. Da schauen wir meistens nicht so zuversichtlich in die Zukunft. Insbesondere dann, wenn wir unseren Lebensumständen machtlos gegenüberstehen und uns ausgeliefert fühlen. Es ist übrigens interessant, wenn wir so in Deutschland mal schauen in die Historie. Zwischen 1958 und 1964 sind wir Deutschen am zuversichtlichsten gewesen. Da gibt es Studien dazu. Das war die Zeit des Wirtschaftswunders. Und eigentlich ist es paradox. Gerade in dieser Phase hat sich unglaublich viel verändert. Stabilität gab es damals noch nicht. Es hat sich sehr viel getan. Es hat sich etwas zum Positiven verändert. Und es wurde gemeinschaftlich als positiv wahrgenommen und bewertet. Deutschland hatte sich als Kollektiv verändert. Es wurde etwas vorangebracht, es herrschte Aufbruchsstimmung, aktive Veränderungen, man schaute zuversichtlich in die Zukunft. Und mit den Jahren sah man dann, dass die Auswirkungen daraus tatsächlich positiv gewesen sind. Die Veränderungen, die waren nicht der Feind, sondern der Freund der Gesellschaft. Der Wohlstand wuchs. Und damit verbunden auch die emotionale Sicherheit, Stabilität. Doch das liegt doch schon 70 Jahre zurück. Stattdessen leben wir seit Jahrzehnten in Frieden und wachsendem Wohlstand. Und da setzt sich seit einigen Jahren zunehmend mehr die Überzeugung durch, dass das Schlimmste nicht hinter uns liegt, sondern dass das Schlimmste vor uns liegt. Und das sind unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Befürchtungen. Und das ist ein großes Betätigungsfeld von den Psychologen. Einer von ihnen sagt, noch nie hatten so viele Menschen so viel zu verlieren wie heute. Und seine Diagnose ist für das Wohlstandsland Deutschland eine missmutige, depressive Grundstimmung. Es gibt Erklärungsversuche, warum das so ist, warum unsere Gesellschaft verunsichert und verängstigt ist. Das kann zu tun haben mit der Unübersichtlichkeit der Lebensumstände oder auch die Folge der Reizüberflutung, ne, mediale Medien und sowas, ne? Eine Reizüberflutung. Aber vielleicht ist es noch was anderes. Wir haben eine Perfektionsvorstellung an unser Leben. Eine Perfektionsvorstellung, ein Anspruch an Perfektion in allen Lebensbereichen. Und es handelt sich schon fast um eine Wahnvorstellung, dass unser Leben optimal, ja gar perfekt, ohne Einschnitte und Hindernisse verlaufen sollte. Ein Psychologe, der empfiehlt, in diesem Zusammenhang diesem Perfektionswahn mit Ironie zu begegnen. Oder mit Distanz. Wir sind doch oftmals unglaublich verbissen und verkrampft, wenn es um uns selbst geht. Verbissen und verkrampft. Es muss sich erst mal dies und das ändern, damit es uns gut geht. Dies und das müssen in unserem Leben oder unserem Lebensumfeld anders werden, damit sich unsere Emotionen oder unsere Gefühlswelt wieder im Gleichgewicht befindet. Und davor sind alle Menschen nicht sicher, auch wir Christen sind davor nicht sicher. Denn wir sind eben auch Menschen und leben als Christen, als Teilmenge dieser Gesellschaft. Wenn wir nüchtern auf unser Leben schauen, da können auch bei uns Christen Worte wie Zuversicht und Hoffnung in den Hintergrund geraten. Oder? Oder auch das andere Extrem, dass wir die Zuversicht, die Hoffnung wie ein Plakat vor uns hertragen, weil wir eben wissen, dass wir doch als Christen Zuversicht haben sollten. Und hinter diesem Plakat versteckt sich unsere Realität, unsere Lebensrealität, die doch eine ganz andere oftmals ist. Dahinter verbergen sich Resignation, Ängste und Befürchtungen an das Leben und vor dem Leben. Doch jetzt mal genug der psychologischen Vorrede. Schauen wir jetzt mal darauf, was uns Gott in diesem Thema sagt. Was er uns zuspricht, was er in unser Leben hineinruft, denn er ist doch schließlich der größte Psychologe und der größte Lebensberater. Denn es gibt Hoffnung, Hoffnung in hoffnungsloser Zeit. Den Predigttext, den finden wir in Jesaja 43. Jesaja 43, die Verse 1 bis 7. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nur nicht, denn ich bin bei dir. Ich will von Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe und zubereitet und gemacht habe. Dieser Textabschnitt, der doch recht bekannt ist, wird dominiert von diesem bekannten Vers, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist ein Vers, der schon vielen Menschen zum Mutmacher geworden ist. Und auch uns heute macht doch dieser Vers Mut. Dieser Vers, dieser Zuspruch erdet uns und bringt uns wieder zurück an den Ursprung, an die Basis unseres Lebens mit Gott. Und er zeigt uns auch, warum wir mutig und zuversichtlich in die Zukunft schauen können. Natürlich ist erstmal klar, dass diese Verse damals an das Volk Gottes, an Israel, gerichtet sind. Jesaja richtet diese Worte an das Volk Gottes, das sich in Babylon in der Verbannung befindet. Das Volk ist ziemlich weit weg von zu Hause. Keine Sicherheit, keine Zuversicht, kein Wohlstand, keine Zukunftsperspektive. Verbannung, Versklavung. Die Aussichten sind trostlos. Die Menschen sind mutlos. Das Volk, seine Aussichten sind trostlos, ratlos, kraftlos, ausgeliefert, fremdgesteuert. Das werden so die Emotionen gewesen sein. Das Volk braucht diesen Zuspruch, diese Erinnerung daran, was sie eigentlich sind, was ihre Identität ist und dass Gott in dieser Situation auch bei ihnen ist. Und so, wie das Wort Gottes damals an das Volk Gottes gerichtet gewesen ist, an Israel, so sind diese Worte heute 1:1 an uns gerichtet, an dich gerichtet. Wir, das Volk Gottes, wir, die Kinder Gottes. Diese Verse sind allen gesagt, hier allen gesagt, die wir Zuspruch brauchen, die wir Zuversicht brauchen, die wir Sicherheit brauchen, die wir Hoffnung brauchen, die wir Trost und Halt brauchen. Und wer braucht das nicht von uns? Wir werden jetzt die Verse nacheinander durchgehen, wobei ich hauptsächlich an den ersten beiden Versen hängen bleiben werde. Was steht vor diesem Zuspruch? Hier steht, nun spricht der Herr. Hier spricht jetzt Gott selbst. Jesaja, der Autor, sagt hier ganz klar, diese Worte, die kommen nicht von mir, die kommen von Gott und sind von ihm selbst an seine Kinder gerichtet. Bevor inhaltlich überhaupt etwas gesagt wird, ist ganz klar, wer hier die Autorität hat, wer hier der Sprecher ist. Es ist Gott selbst, die oberste Autorität, spricht in das Leben seiner Kinder hinein. Und was Gott zu sagen hat, das hat Substanz. Hat immer Substanz. Seine Worte sind klar, sie sind eindeutig, sie haben Kraft und verändernde Wirkung. Dieser Gott, der ist ganz eng mit uns verbunden. Warum? Das steht hier auch, weil er uns geschaffen hat. Und es steht hier sogar im doppelten Sinn. Er hat uns geschaffen und er hat uns gemacht. Hier begegnet der Schöpfer seinem Geschöpf. Und diese Begegnung mit Gott hat immer Folgen. Begegnungen mit Gott haben immer Folgen. Das hat Jakob erlebt, das hat Israel erlebt und das erleben wir auch heute. Worte Gottes sind niemals leer. Sie sind immer schöpferisch, sie geben Kraft und sie verändern. Wenn Gott in das Leben seiner Kinder hineinspricht, dann bleibt es niemals ohne Wirkung. Wie könnte es auch anders sein? Wenn dieser Gott der Schöpfer ist, der aus dem Nichts alles werden lässt, nur durch sein Wort hin, nur auf seinen Befehl hin, umso verständlicher ist es doch, dass dieser Gott jedem Geschöpf Trost und Mut zusprechen kann und zusprechen will. Es sind nicht nur Worte. Es sind nicht nur Worte. Gott meint es nicht einfach nur gut, sondern seine Worte wirken. Unsere Worte, menschliche Worte, die verhallen. Menschen sprechen schnell, oft auch mal zu schnell, und dann sind diese Worte wieder weg. Doch bei Gott ist das eben anders. Gott ist anders. Seine Worte, die kommen niemals unbedacht. Sie haben immer schöpferische und gestalterische Wirkung. Und jetzt spricht dieser Schöpfer diese Worte in dein Leben hinein. Und er spricht dich damit ganz direkt an. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist eine Ansage an dich. Und wenn jemand die Autorität hat, diese Worte auszusprechen, dann ist es dein Gott. Dann ist es dein Gott, der diese Autorität hat, dir diese Worte in dein Leben hineinzusprechen. Wir finden diese Worte mehr als 100 Mal in der Bibel. Das gibt es schon bei Abraham, das gibt es später bis beim Johannes in der Offenbarung. Fürchte dich nicht. Hier spricht der Fachmann, der dich wirklich kennt, der dich besser kennt, als du dich selbst kennst. Hier spricht der Fachmann, der dich gemacht hat. Und dieser Schöpfer, der ist zuständig. Dein Schöpfer ist zuständig für dich. Hier steckt alles drin, in diesem Wort, in diesem Zuspruch. Und eigentlich könnte der Satz hier an dieser Stelle, fürchte dich nicht, könnte hier enden. Diese drei Worte sind eigentlich ausreichend. Doch Gott schiebt hier drei Fakten hinterher, die diesen Zuspruch untermauern und autorisieren. Du brauchst dich eben nicht zu fürchten, weil. Was hat Gott getan für dich? Weil Gott dich persönlich erlöst hat. Gott hat dich persönlich erlöst, weil er dich bei deinem Namen gerufen hat. Und drittens, weil du sein Eigentum bist. Gott spricht dir ganz persönlich zu dir. Gott ist kein allgemeiner Gott, der irgendwo da weit weg auf einer Wolke sitzt, sondern er ist immer ein persönlicher Gott. Und Gott hat bei dieser Zusage jeden Einzelnen im Blick. Jeden Einzelnen, auch hier in diesem Raum, hat er bei dieser Zusage im Blick. Er ist nicht weit weg, er ist nicht fern von uns, sondern diese Zusage kommt in der persönlichen Begegnung, in der persönlichen Beziehung zu dir und Gott, zwischen dir und Gott zum Ausdruck. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst. Das ist vor Jerusalem am Kreuz geschehen. Als Gott selbst in Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist und für uns dadurch zum Erlöser geworden ist. Und das ruft Gott in dein Leben hinein mit einer persönlichen, namentlichen Ansprache. Gott ist niemals unpersönlich, wie wir es Menschen oft sind. Gott ist immer direkt und persönlich. Das ist das, was Gott auszeichnet. Ein Gott für alle und doch ein Gott ganz persönlich für dich. Wenn Gott etwas macht, dann ist es persönlich, in einer persönlichen Ansprache, weil er dein Leben verändern will, weil er dein Leben anders machen will, weil er dir Hoffnung, Trost und Zuversicht geben will, bewirken will, schenken will. Und in diesem Leben, in dem Gott wirkt, der sein Geschöpf beim Namen kennt, braucht es eben keine Furcht, braucht es keine Angst. Du bist sein Eigentum, du bist sein Geschöpf und das hat eben Folgen für dein Leben. Es bleibt nicht wirkungslos, wenn wir das für unser Leben anerkennen und akzeptieren, dass wir die Geschöpfe und Eigentum Gottes sind. Wir leben oft so, als würden wir dieses Leben isoliert, selbstständig leben. Als müssten wir alles selber machen. Jeden Weg, jeden Ausweg kennen, die Lösung für alles haben. Doch das ist eben nicht der Fall. Und an diesem, das ist nicht der Fall, verzweifeln wir oft. Es selber machen müssen, es selber tun müssen. Wir verlieren das zu oft aus den Augen, dass wir sein sind. Ihm gehören, seine erlösten Kinder sind. Deswegen sind wir eben den Ereignissen unseres Lebens nicht ungebremst ausgeliefert. Es ist nicht willkürlich, unser Leben, sondern wir stehen unter Gottes Leitung und Führung als Kinder Gottes. Die Begegnung mit Gott bleibt niemals folgenlos. Seine Berufung, seine persönliche, namentliche Ansprache, sie ist vollkommen. Sie ist umfassend bis hin zur Segnung, wie Jakob gesegnet wurde. Und Segen bedeutet, Gott hat Gutes für dich getan und Gott hat Gutes mit dir vor. Das ist unter dem Segen Gottes stehen. Und deswegen geht er mit uns, auch wenn wir uns in unserem Leben in schweren Umständen befinden. Vers 2. Ich bin bei dir. Ich gehe mit. Ich bin ein Gott, der dich nicht nur sieht, sondern der dich begleitet. Ganz nah an dir dran. Ich bin näher an dir dran, als jemals ein Mensch sein wird. Ganz nah an dir dran. Und nichts wird dich von mir wegbringen. Nichts wird dich in die Gottesferne bringen. Gott ist dabei. Im Wasser und im Feuer weicht Gott eben nicht von deiner Seite. Wasser und Feuer, das sind zwei Beispiele dafür. Und die stehen für alles, was Menschen an Leid, Ängste und Sorgen begegnen können. Das Volk Gottes hat genau dies über Jahrtausende hinweg buchstäblich erlebt. Immer wieder. Genauso wie die Gemeinde heute auch. Vielleicht nicht hier, aber woanders auf der Welt. Wo Menschen buchstäblich durch Wasser und Feuer gehen. Das hat es schon immer gegeben. Und es wird auch immer existent sein im Leben der Christen. Doch Gott ist da. Gott ist da in der Not. Und das ist der wesentliche Faktor, den wir oft in unserem Leben ausklammern. Weil wir eben auf uns selbst schauen. Auf unser eigenes Versagen. Auf unser eigenes Unvermögen. Auf unsere eigene Kraftlosigkeit. Und haben verliert diesen Blick auf den allmächtigen Gott. Auf unseren Schöpfer. Gott ist da. Er ist präsent. Gott ist da. Und lass diesen Gott doch auch wirklich mit dir gehen. Der dir so viel gibt, der dir so viel anbietet, der dir seine Hand reicht. Schlag diese Hand nicht aus. Fokussiere dich nicht selbst auf dich selbst. Fokussiere dich nicht selbst auf deinen Körper, auf deine Krankheit, dein Gemüt. Und lass Gott doch wirklich Herr sein in deinem Leben. Dein Blick darf doch zu jeder Zeit auf ihm liegen, so wie seine Hand immer auf dir liegt. Lass den Herrn mit dir gehen, lass dich von ihm tragen. Wir lesen in der Bibel immer wieder ganz eindrücklich diese Geschichten vom Volk Israel, wie ihnen dieser Blick immer wieder verloren gegangen sind und welche Folgen es hatte. Das hören die Kinder in der Kinderstunde. Und was haben wir immer wieder den Kopf geschüttelt über das Volk Israel? Das hat es wieder angestellt. Ja, und wieder sind sie weggegangen von Gott. Unglaublich. Ja, sind wir heute anders. Das zeigt sich vielleicht nicht offensichtlich, aber es zeigt sich in uns, in unserem Leben, in unserem Gemütszustand. Das Volk Israel ist buchstäblich durch Wasser hindurchgegangen. Sie haben aufs Wasser geschaut, sie haben auf den Nil geschaut und ihr Blick war nicht mehr auf den allmächtigen Gott gerichtet. Es wird dich nichts in die Gottesferne bringen. Er wird nicht von deiner Seite weichen. Und in seinem persönlichen Zuspruch können wir Mut haben, können wir Mut fassen, alles Dunkle, alles Belastende in unserem Leben sollen wir lernen, durch seine Augen zu sehen. Was auch passiert, wer wir auch sind und woher wir auch kommen, Gott hat dieses eine Ziel mit uns. Du bist mein. Du bist mein. Denn in Vers 3, ich bin dein Herr, dein Gott, dein Heiland. Ich bringe Heil in dein Leben hinein. Ich bringe Ruhe, ich bringe Sicherheit, ich bringe Frieden. Ich bringe Geborgenheit in dein Leben hinein, gerade im Wasser und gerade im Feuer. In diesen Lebensumständen macht Gott seine Geschichte. In diesen Lebensumständen, in denen wir stehen, macht Gott die Lebensgeschichte mit uns und er gebraucht die Umstände, um Dinge zu verändern. Ganz Ägypten damals hat er gebraucht, um sein Volk zurückzubringen. Dabei ist Ägypten bis an den Rand des Untergangs gekommen und Ägypten hat viele Jahrzehnte gebraucht, um sich davon wieder zu erholen. So wirkt Gott, so handelt Gott. Er verwendet andere Dinge, andere Menschen, andere Völker, um dir nah zu sein, um dir zu dienen, um dich zu segnen, um dir zu geben, was du brauchst. Oft nehmen wir diese Dinge gar nicht so wahr. Wir realisieren das gar nicht in unserer Eigenständigkeit, in unserem beschränkten Horizont. Wir übersehen den Herrn an unserer Seite und spüren oftmals kaum seine Hilfe, seine Nähe, weil wir einfach unglaublich kurzsichtig sind. Und weil wir ihm zu wenig zutrauen. Weil wir ihm zu wenig vertrauen. Hoffnung und Vertrauen liegen ganz nah beisammen. Wenn mein Vertrauen weg ist, ist auch meine Hoffnung weg. Seine Hilfe, seine Kraft liegt weniger darin, uns die Lebensumstände wieder angenehm zu machen, sondern seine Hilfe liegt eben darin, dass Gott mit uns gemeinsam durch unsere Lebensumstände hindurchgeht. Mit Gott gemeinsam unterwegs sein. Und es liegt etwas unglaublich Befreiendes darin, wenn wir die Lebensumstände unseres Lebens akzeptieren. Wenn wir die Lebensumstände unseres Lebens akzeptieren, warum? Weil Gott sie eben auch akzeptiert und mit uns gemeinsam in diesen Lebensumständen unterwegs ist. Er geht mitten hindurch, durchs Feuer, durchs Wasser, geht er mit. Wir stellen ja oft, zumindest indirekt, Bedingungen an das Leben. Wasser und Feuer, das ist unangenehm. Das muss weg. Das muss weg aus unserem Leben, damit es uns wieder gut geht. Doch genau das wird vielleicht eben nicht geschehen. Gott möchte mit dir, und ich weiß, das ist eine heftige Aussage, Gott möchte mit dir in Feuer und Wasser zur Ruhe kommen. Gott möchte mit dir in Feuer und Wasser zur Ruhe kommen. Und das passiert in meiner vollständigen Lebensübergabe an Gott. Wir belassen uns vollständig der Hand Gottes, dem Handeln Gottes. Und dann braucht es eben vielleicht nicht mehr den 10. Facharztbesuch, der einem auch nicht weiterhelfen kann. Da braucht es auch nicht mehr die 10. durchwachte Nacht, in der man über Dinge grübelt, die man doch nicht alleine lösen kann. Es kostet unglaublich viel Kraft und Energie, wenn man selbst alles versucht, alles möglich macht, um aus Wasser und Feuer herauszukommen. Und dabei bleiben wir sehr oft kraftlos und mutlos zurück. Und das will dein Gott nicht. Das will dein Gott nicht. Dieses Leid möchte Gott nicht. Er will uns doch hindurchtragen. Er will doch mit uns gehen. Eine vollständige Übergabe unserer Lebensumstände in die Hand Gottes. Eine vollständige Übergabe unserer Gedankenwelt in die Hand Gottes. abgeben und bei Gott auch lassen. Abgeben und bei Gott auch lassen. In Feuer und Wasser mit Gott zur Ruhe kommen. Weil wir eben sein sind, weil wir eben sein Eigentum sind. Und der Eigentümer, der hat das Sorgerecht. Gott, der Eigentümer, hat das Recht zur Sorge an uns. Ja, sogar die Verpflichtung zur Sorge an uns. Er ist der Eigentümer. Wir haben einen Gott, der sich sorgt. Der sich sorgt um uns. Und Gott sagt zu dir, lass mal deine Lebensumstände meine Sorge sein. Lass deine Lebensumstände meine Sorge sein. Ich habe das Sorgerecht an meinem Kind. Du bist mein Eigentum, dem ich wohlwollend, offen und freundlich gegenüberstehe. Warum macht Gott das? Vers 4. Gott kommt uns wertschätzend entgegen. Wir sind ihm so viel wert. Wir sind ihm so viel wert, dass er in seinem Sohn für uns gestorben ist. Er hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Als seine berufenen Kinder sind wir herrlich gemacht, sind wir heilig gemacht, gerecht gemacht und schon heute versetzt in das Reich seines Sohnes. Heilige. Sehen wir uns so? Wir sind Heilige. Er lässt uns nicht einfach so in unserer Zukunftsperspektive mit diesen Aussichten aufs Leben alleine. Er lässt uns nicht einfach so durchs Leben stolpern. Nein, das gilt heute. Das gilt jetzt in diesem Leben und in allem, was uns begegnet. Wir sind sein. Du bist in Gottes Augen wert geachtet. Deswegen gehe ich mit dir. Deswegen lasse ich dich nicht los. Deswegen trage ich dich auch durch Wasser und Feuer. Doch lass mich dich auch tragen. Lass mich dich auch tragen. Lass mich auch Herr sein in deinem Leben. Wertvoll, geheiligt, geliebt. Das bist du. Das ist deine Identität als Christ. Und die Verse 5 und 6, die verdeutlichen das nochmals. So fürchte dich nun nicht, ich bin bei dir. Gott weiß, wie anfällig wir sind, wie trostbedürftig wir sind. Und deswegen spricht er uns das auch immer wieder zu. Er ruft uns das immer wieder neu in unser Leben hinein. Er wird alles dran setzen. Er wird alles für uns einsetzen, alles verwenden, um uns nah zu sein, um uns Trost, Halt und Zuversicht zu geben. Und das sind keine leeren Worte, weil Gottes Worte eben nie leer sind. Diese Worte, die sind erprobbar, die sind belastbar, die sind erlebbar, die sind wahr. Sie sind wahr, weil es eben Gottes Worte sind. Wie groß ist dein Glaube an deinen großen Gott? Wie groß ist dein Glaube? Oder brauchen wir diesen Schrei, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben aus dem Neuen Testament? Vers 7 schließt das Ganze ab. Dieser Zuspruch ist eben an uns alle gerichtet. An uns alle, die wir mit seinem Namen genannt sind, die wir zu seiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht sind. Es geht doch eigentlich erstmal gar nicht um uns selbst. Es geht eigentlich überhaupt nicht um uns selbst, denn es geht um den Herrn. Es geht um den Herrn, es geht um ihn, es geht um seine Ehre. Und das soll auch unser Ziel sein, unser Blick weg von uns hin zu ihm. Wie es Paulus sagt, dass wir etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit, Epheser 1. Dass wir etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. Unser Leben soll dazu dienen, dass sein Lob, seine Herrlichkeit größer wird. Und dazu ist es eben notwendig, dass wir auf ihn schauen. Dass wir ihn besser kennenlernen. Immer und zu jeder Zeit und auch gerade dann, wenn wir mit ihm in Wasser und Feuer unterwegs sind. Und seine Herrlichkeit strahlt auf uns ab. Seine Herrlichkeit, mit diesem Blick kommen wir zur Ruhe, kommen wir zum Frieden. Das gibt uns Zuversicht Unsicherheit, das gibt uns Hoffnung. Johannes sagt in der Offenbarung, oder Jesus sagt dort selbst, fürchte dich nicht, denn ich habe die Schlüssel des Universums. Ich habe die Schlüssel zum Leben, ich habe die Schlüssel des Todes. Jesus hat die Schlüssel in seiner Hand. Und wer die Schlüsselgewalt hat, der ist der Herr. Der hat uns alle in seiner Hand, auch uns hier. Und der bringt uns, er bringt sein Eigentum sicher an das Ziel. Keine Lebensumstände können dies verhindern. Christus ist immer größer. Er ist immer stärker. Denke nicht über die Gefahren, die Ängste und deine Lebensumstände nach. Denke mehr darüber nach, wer unser Gott ist. Wie umfassend er ist. Wie umfassend seine Größe ist. Wie herrlich, wie heilig er ist. Welche Taten er bereits an dir getan hat. Wie er dich führt und leitet. Er kümmert sich. Er sorgt sich. Er trägt, er hält. Lass es auch zu. Ich komme zum Schluss. Spurgeon sagte, die Angst überlassen wir denen, die keinen himmlischen Vater haben. Die Angst überlassen wir denen, die keinen himmlischen Vater haben. Ergo, wir haben einen himmlischen Vater. Warum sorgen wir uns? Warum haben wir Ängste? Warum haben wir Sorgen? Die Psalmen schließen mit den Worten ab, Psalm 150, lobt Gott in der Feste seiner Macht, lobt ihn für seine Taten, lobt ihn in seiner großen Herrlichkeit. Dieser große Herr, der steht hinter uns in unserem Leben. Deswegen fürchten wir uns nicht. Wir sind heute getröstet und schauen mit Zuversicht nach vorne. Er ist unsere Hoffnung. Deswegen haben wir Hoffnung. Immer, für jede Zeit. Amen.